Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Am Sonntag empfängt der 1. FC Nürnberg den MSV Duisburg und damit den aktuell Viertplatzierten in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und warum der Aufsteiger so stark ist, das fragen sich wahrscheinlich nicht nur die Fußballfans in Nürnberg, aber darauf haben die Fans des MSV Duisburg sicherlich eine Antwort. Und damit herzlich willkommen zum neuen Gegnergespräch und damit auch herzlich willkommen an den Trainer Bade, der mir heute Rede und Antwort stellen wird. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank. Hallo. Ich freue mich auch, dass ich euch ein bisschen informieren kann.
Ja, ganz kurz noch vorweg. Man findet dich auch unter Trainer Bade mit Doppel-A bei Bade auf Twitter und auf trainer-bade.de im Internet. Also wer dir folgen möchte, kann das an dieser Stelle tun. Und damit lass uns zum Fußballerischen gehen. Ihr seid seit 7 Spielen ungeschlagen und habt euch jetzt ja klammheimlich dann quasi da nach oben gerobbt auf Platz 4 der Tabelle, habt vor allen Dingen in diesen 7 Spielen immer mindestens 2 Tore erzielt und damit ja so ein bisschen vielleicht auch die Offensivschwäche zu Beginn der Saison beziehungsweise dann eben bis zu dem Zeitpunkt davor ausgemerzt. Wie kommt das, dass der MSV Duisburg aktuell so stark drauf ist?
Ja, da gibt es mehrere Aspekte. Also einmal zum einen die Offensivstärke, die du genannt hast, wobei jetzt keiner von unseren Stürmern mehr als 7 Tore erzielt hat. Das ist Boris Tasci mit 7 Toren und ansonsten sind da eben ganz viele andere in derselben Größenordnung. Also Stoppelkamp, Sosa, Iljutschenko. Es sind einfach viele Köpfe und viele Beine und Füße, die im Moment treffen. Und das ist, dazu kommt noch Wolze als Verteidiger, hat er jetzt irgendwie in den, letzten 6 Spielen 6 Tore oder 5 Tore erzielt. Okay, davon glaube ich 2 oder 3 Elfmeter, aber auch einige durch Fernschüsse. Wir sind in der Offensive jetzt wirklich nicht mehr so leicht auszurechnen. Oder, also eigentlich waren wir das auch in dieser Schwächephase zu Beginn der Saison nicht. Da haben wir uns auch unheimlich viele, also auch durch viel Spielfreude und Kombinationsfluss viele Chancen rausgearbeitet, aber die dann eben nicht verwertet. Und das ist jetzt anders. Jetzt hat man wirklich das Gefühl, auch jetzt, also wir waren jetzt in den beiden letzten Heimspielen jeweils, ich weiß gar nicht jetzt, wie man das rechnen soll, also jedenfalls ständig in Rückstand gegen Heidenheim, hat es dann zu einem 3:3 gereicht und gegen Bielefeld zum 2:2. Also man hat wirklich dieses Gefühl, der MSV ist immer noch für ein Tor gut, zumindest gegen Gegner so aus dem mittleren und unteren Bereich. Also diese sehr variable Offensive, wo dann auch noch Onoegbu dazukommt, den man dann als Brecher einsetzen kann. Iljutschenko, also der so eine Biografie hat, die ich ja total liebe, also er hat irgendwie bis 22 noch Landesliga gespielt und wollte auch mit 20 gar nicht wechseln, also irgendwie zu einem höheren Club, weil er noch mit seinen Freunden spielen wollte und war er vor 2 Jahren in der zweiten Liga auch schon dabei und da hat man gedacht, für den wird es aber nicht reichen, jetzt irgendwie ein gestandener Zweitligastürmer zu werden. Und er hat sich noch total entwickelt und ist also unheimlich agil. Also diese Offensivstärke ist da, auch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vom Tor, die man vorher nicht hatte. Aber vor allen Dingen ist halt nach diesem Desaster gegen euch im Hinspiel, im Spiel in der Hinrunde, und drumherum gab es ja auch ein 1:3 gegen Holstein Kiel und ein 1:3 bei Fortuna Düsseldorf, was allerdings für alle Spiele galt, dass das absolut sehenswerte, abgefahrene Spiele waren. Nur da stimmte halt eben überhaupt nicht die Balance zwischen Offensive und Defensive. Und danach war dann, nach diesem 1:3 in Düsseldorf, war dann Länderspielpause. Und da hatte Trainer Ilja Grujew 2 Wochen Zeit, irgendwie so an einigen Stellschrauben zu drehen. Zum Auftakt gab es dann danach ein ziemlich biederes 0:0 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig, wo dann alle gedacht haben, so unglaublich defensiv wollen wir jetzt eigentlich auch nicht spielen, denn nur mit 0:0 oder nur mit 0:0 wird man die Klasse wohl nicht halten. Aber er hat es dann geschafft, diese Balance zwischen Offensive und Defensive so einzustellen, dass sie eben jetzt erfolgreich ist. Also da wird nicht mehr im Hurra-Stil nach vorne gerannt, was zwar wirklich als Zuschauer angenehm anzusehen war. Also es war wirklich Fußball so frei von jeglicher Cleverness, aber ständig auf dem Weg nach vorne. Aber das wird dann eben dann auch in der zweiten Liga, wenn man noch Aufsteiger ist, so bestraft wie von euch im Spiel in der Hinrunde. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Also jetzt wird auch mal alle denken etwas defensiver. Und warum wir generell jetzt überhaupt zweitligatauglich sind mit diesem Kader, das liegt halt daran, dass eigentlich 7 Positionen nicht mehr identisch sind mit denen wie vor 2 Jahren in der Abstiegssaison. Da war es toll, dass man nach dem Abstieg den Kader eigentlich komplett gehalten hat und deshalb war man dann auch ziemlich eingespielt und zu Recht dann auch Meister in der dritten Liga, also ab dem 9. Spieltag in einer ja sehr langen Saison mit 38 Spieltagen ununterbrochen. Tabellenführer, zu Hause ungeschlagen über die gesamte Saison und da war der Fußball aber noch nicht mal so ansehnlich wie jetzt, was eben daran liegt, dass Manager Ilja Grujew nach dem Aufstieg gleich 5 ablösefreie neue Spieler geholt hat, eigentlich alle aus der dritten Liga, aber eben alle mit einem guten Auge gesehen, nach einiger Eingewöhnungszeit eben zweitligatauglich und also das konnte keiner ahnen, dass sie alle so einschlagen würden, also alle 5 sind Stammspieler, Taschi, Sosa kam von Fortuna Köln, also sehr auch also typischer Brasilianer, würde ich sagen, sehr dribbelstark und dribbelfreudig, dann Gerrit Nauber, Innenverteidiger, der von den Sportfreunden Lotte kam. Wen habe ich jetzt vergessen? Naja, gut. Also im Detail vielleicht auch nicht ganz so wichtig, aber jedenfalls steht da eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz als vor 2 Jahren, aber auch als in der Drittligasaison. Und ja, da ist natürlich klar, dass der MSV mit ganz, ganz klammen Kasten, wir haben ja trotz des Lizenzentzugs, also ich meine, trotz dessen, dass wir da jetzt weiterspielen, immer noch kein Geld und ja, das ist schon eigentlich eine Meisterleistung, also was Ivica Grilic da auf dem Transfermarkt geleistet hat. So, ja.
Du hast viele Themen angesprochen. Lass uns vielleicht einfach nochmal so ein bisschen in dieser Saison anfangen. Du hast die Spiele angesprochen, Nürnberg, Kiel, Düsseldorf in der Hinrunde. Das waren ja 3 Niederlagen, die dann eben zu dem Zeitpunkt teilweise gegen Spitzenteams, teilweise eben auch zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz Spitzenteams kam. Das Spiel gegen Nürnberg ist sicherlich allen Hörern auch noch sehr präsent. Ich habe das ja in unserer aktuellen Ausgabe auch nochmal gesagt, das hätte damals auch 7-6 für Duisburg ausgehen können. Das war ja ein Spiel, das wirklich jenseits von Gut und Böse war. Da hat uns Thorsten Kirschbaum gehörig den Arsch manchmal gerettet. Und nach dieser Niederlage gegen Düsseldorf am 9. Spieltag gab es aber eben überhaupt nur noch eine weitere Niederlage und die war dann eben gegen Jan Regensburg, die war dann auch relativ deutlich, aber du hast es angesprochen, da war dann diese Länderspielpause dazwischen. Man hat es dann so ein bisschen besser geschafft, diese Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden. War es eine gewisse Blauäugigkeit, mit der man vielleicht auch in diese Zweitligasaison reingerannt ist, weil man so überlegen Drittligameister geworden ist?
Nee, das glaube ich nicht, sondern einfach, dass eben, ja, man also fast eine halbe Mannschaft also neu ins Team integrieren musste, nachdem man vorher ja eigentlich 3 Jahre lang mit dem gleichen Korsett gespielt hatte. Und für alle diese Neuzugänge war die, ja, außer Boris Taschi, war die zweite Liga eben auch Neuland. Und dass man da einige Partien braucht, um sich einzufinden, ist, glaube ich, normal. Beziehungsweise die ersten 2, also den Auftakt hat man ganz, ganz spät 0-1 in Dresden verloren. Da hätte man auch einen Punkt verdient gehabt und hat dann im zweiten Spiel zu Hause Bochum eigentlich beherrscht. Also hier sieht man jetzt auch mit anderen Augen, dass es vielleicht gar nicht so eine tolle Leistung war, aber damals hat man sich sehr gefreut. Hat dann auch nur 1-1 gespielt, aber eine super erste Halbzeit gespielt. Und dann dachte man vielleicht doch, man ist schon eigentlich angekommen und wurde dann etwas übermütig, ja. Und also Sosa, da war auch deutlich zu spüren, dass er mit der etwas härteren Gangart, mit der etwas schnelleren Spielweise in der zweiten Liga, dass er da Anpassungsprobleme hatte. Und die hatte vielleicht jeder für x Prozent, also der da jetzt eben neu war in der zweiten Liga. Und vielleicht wäre es auch ohne so riesige Umstellungen dann besser geworden, eben weil man sich dann dran gewöhnt hat, aber also an die an das höhere Tempo und so weiter. Aber grundsätzlich war es schon so, dass Grujew allen eingeimpft hat, wir stehen einfach ein paar Meter tiefer und wir denken alle defensiv.
Ja, du hattest es angesprochen, es war am Anfang so ein bisschen Hurra-Fußball, der ja beispielsweise gegen Bielefeld durchaus auch belohnt wurde, als ihr da 4-0 auswärts gewonnen habt. Aber man kann halt nicht immer so Jürgen Klinsmann-Style spielen, solange wir 1 mehr schießen als der Gegner, ist schon alles gut. Das funktioniert halt ja. im Ligabetrieb ja. eher selten.
Ja.
Wie gesagt, seitdem ja diese Niederlage gegen Düsseldorf kam, dann nur eine weitere Niederlage gegen Regensburg. Wenn man sich anschaut, wen ihr in dieser Zeit bespielt habt, gerade jetzt in dieser jüngeren Serie, sind natürlich auch viele Teams so aus dem unteren bzw. Mittelfeld der Liga dabei.
Genau.
Hat man diesen Lauf dann im Prinzip auch einfach oder diesen Spielplan perfekt genutzt? Denn man muss ja jetzt auch sagen, die nächsten fünf oder die nächsten vier Spiele, die sind eben alles andere als dankbar.
Genau, und da wäre es, also einerseits war es dann so, habe ich ja auch in der Winterpause gedacht, beim Rückblick auf diese Niederlagen eben gegen euch, gegen Düsseldorf und Kiel und wer war der vierte? Ingolstadt,
glaube ich. Ingolstadt war dazwischen noch 2-2, ja.
Ja, dass man dann, wenn man in der Winterpause auf die Tabelle geblickt hat, dass man dann ganz klar gesehen hat, ja, wir haben nur gegen die Top-Teams verloren. Insofern war es eigentlich gar nicht so eine Krise oder so eine Katastrophe. Also, ja, das zum einen. Und zum anderen ist es jetzt so, dass diese vier dicken Brocken, wie die Medien hier schreiben, jetzt vor uns liegen. Und mich würde es echt nicht wundern, wenn wir da mit null Punkten rausgehen. Also in Kiel, in Nürnberg kann man genauso verlieren wie zu Hause gegen Düsseldorf und gegen wieder Ingolstadt. Zwei Punkte sollten natürlich drin sein, auch vielleicht ein Sieg. In Düsseldorf hätte man eigentlich genauso gewinnen können wie damals in dem Spiel gegen euch. Ich erinnere an diesen vierfachen Pfostentreffer innerhalb von 2 Sekunden. Also das war auch schon wieder fast Slapstick. Dazu einen Elfmeter verschossen. Die schießt jetzt zum Glück nicht mehr Moritz Stoppelkamp, sondern auch wieder Kapitän Kevin Wolze, der da deutlich sicherer ist als Stoppelkamp. Ja, also wir hatten da Glück mit dem Spielplan und ich würde auch nicht sagen, dass der MSV eigentlich zu den Top-Teams in der zweiten Liga gehört. Es ist da ja auch noch relativ eng. Hätte man jetzt noch, sagen wir mal, 1-2 Siege weniger geholt, dann wäre man jetzt nicht Vierter, sondern vielleicht 13. Und das sollte man jetzt also nicht überschätzen, dass man da eben mit ein bisschen Glück 2-3 Punkte mehr geholt hat als der Rest des Mittelfelds. Also ich würde uns nicht zu den Top-Teams zählen und auch auf keinen Fall irgendwie mit ernsthaften Aufstiegsambitionen versehen. Was natürlich nicht heißt, dass man das nicht versuchen sollte. Und wenn man die Möglichkeit hätte, die sie nicht ergreifen sollte, aber realistisch gesehen ist es echt möglich, dass wir jetzt 4 Spiele lang ohne Punkte bleiben und dazu zähle ich auch den Sonntag. Ich wäre froh über einen Punkt und ich glaube nicht, dass es nochmal so eine Überraschung gibt wie vor 2 Jahren, als wir da als absoluter Außenseiter, als Tabellenletzter da überraschend bei euch 2-1 gewonnen haben. Da glaube ich nicht dran und wie gesagt, deshalb wäre ich über jeden Punkt sehr zufrieden.
Der Kicker schrieb ja jetzt auch im Vorfeld dieses Spiels, ich glaube am Mittwoch war es, mehr als ein Traum, Fragezeichen. Und du hast es gerade schon so ein Stück weit beantwortet. Also für dich ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr jetzt diesen Lauf aufrechterhalten könnt. Auf der anderen Seite bekommt ihr ja dann, wie gesagt, am, ich glaube, übernächsten Spieltag, dann also erst Nürnberg, dann Ingolstadt, dann glaube ich Kiel, bekommt ihr ja eines der Krisenteams im Prinzip, wenn man es vielleicht mal überspitzt formulieren möchte. Ja. Kiel ja seit 9 Spielen ohne Sieg, 7 Unentschieden zwar dabei, aber das ist letzten Endes natürlich auch eine Möglichkeit, die zumindest dann zu schlagen und dann da reinzurutschen. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, siehst du es letzten Endes so, wie es, glaube ich, viele in der Liga auch sehen, dass Duisburg auch ein Stück weit davon profitiert hat, dass diese Mannschaften, die da eben hinten dran stehen, und dazu zählt mittlerweile eben auch Holstein-Kiel, sich gegenseitig viele Punkte wegnehmen, immer wieder Punkte liegen lassen, dadurch zwar ein sehr, sehr enges Rennen sich mittlerweile um Platz 3 entwickelt hat, aber Nürnberg und Fortuna Düsseldorf scheinbar vorneweg ein bisschen enteilen.
Ja, richtig, genau. Wir haben auch tatsächlich also nach dieser Länderspielpause, nach der Umstellung, ich weiß jetzt nicht genau wie oft, aber jedenfalls insgesamt am häufigsten in der Liga, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das 1-6 gegen euch gesehen hat, wir haben jetzt am häufigsten 0 gespielt von allen Teams in der Liga und das ist diese Stabilität, die jetzt eben seitdem dafür gesorgt hat, dass wir eben da stetig gepunktet haben mit diesem absoluten Ausreißer mit dem 0-4 in Regensburg. Das einzige Spiel übrigens, das ich nicht gesehen habe in dieser Saison, glücklicherweise. Deshalb kann ich da auch nichts zu sagen, wie das entstanden ist. Da war man irgendwie also so stabil und hat so kontinuierlich gepunktet, dass man uns jetzt so als den Best of the Rest nennen kann. Aber der Kontakt nach ganz oben wird wohl nicht möglich sein. Also erstmal glaube ich nicht, dass wir jetzt wieder, selbst wenn diese 4 schweren Spiele vorbei sind, wieder so effektiv punkten werden, wie wir das jetzt getan haben. Und dann denke ich, selbst wenn man Kiel, die ja jetzt offensichtlich diesen Würzburger Weg gehen und in der Rückrunde vollkommen abkacken, selbst wenn man Kiel jetzt noch überholen würde, wird da wahrscheinlich noch ein anderes Team von hinten kommen und uns auch überholen. Also natürlich unterhält man sich hier mit den Fans und jeder sagt so, ah, hast du gesehen, Kiel hat schon wieder nicht gewonnen und ah, wir kommen so langsam und wir leisten uns keine echten Schwächen. Also zwar, klar, haben wir jetzt zweimal zu Hause nicht gewonnen, gegen Gegner, gegen die man eigentlich hätte gewinnen können, aber wir sind eben da ständig von Rückständen zurückgekommen. Das wurde dann insgesamt auch als Erfolg gewertet. Aber das ist so ein Fangequatsche, wo man so eben davon träumt, ja. Aber man wird es jetzt nicht ernsthaft so seriös so sehen. Also ich bin immer noch froh, wenn wir am Ende 13. sind und nicht absteigen. Also ich meine, ich denke ganz sicher, dass wir nicht absteigen werden, aber genau das ist dann auch ein Erfolg. Und ja, was halt wirklich bemerkenswert ist, ist, wie unglaublich, also klar, angesichts der Ergebnisse, aber wie unglaublich positiv die Stimmung rund um den Club ist. Also das hat man ja wirklich beim MSV selten, auch wenn wir jetzt im letzten Jahr Meister waren. Aber da war es dann am Ende auch so ein Schneckenrennen, wieder nur 1-1, wieder nur 1-0, war nicht besonders ansehnlich. Also ich bin ja jemand, ich freue mich rein über den Erfolg, aber jetzt sehe ich auch noch schönen Fußball. Und dieses Genörgel gibt es jetzt natürlich überhaupt nicht. Und ich bin da mal gespannt, wie die Stimmung ist, wenn wir jetzt viermal in Folge verlieren sollten. Aber ich glaube, dass es doch erhalten wird. Also ja, aber es wird nicht zu mehr reichen.
Was erwartest du denn für eine Herangehensweise des MSV Duisburg am Sonntag in Nürnberg? Was für eine Mannschaft werden wir da sehen?
Ja, gesperrt ist Enes Hayri, der zuletzt sehr überzeugt hatte. Für ihn wird Nico Klotz spielen, der überhaupt, glaube ich, erst 11 Minuten in dieser Saison gespielt hat. Nee, ganz am Anfang hat er auch zweimal kurz gespielt. Der aber in der dritten Liga ein Teil der Meistermannschaft war, also als Stammspieler, den ich auch eigentlich sehr mag von seiner Spielweise her, der aber doch ein bisschen vielleicht abfällt gegenüber Enes Hayri. Das ist für ein ganz klein bisschen geschwächt, aber Entschuldigung, dafür sind alle anderen Stammspieler an Bord, niemand ist verletzt, sofern jetzt nicht einer noch Fieber kriegt oder irgendein Virus. Also ein Ausfall, das ist ja schon fast traumhaft und ich denke natürlich, dass wir so wie zuletzt auch auf St. Pauli doch relativ abwartend spielen werden, aber dann eben mit dem Talent zu kontern. Also ich weiß nicht, ob du das Spiel in Bochum gesehen hast, da haben wir dann Konter zum 1-0 abgeschlossen. Ich glaube, so ein hervorragend herausgespieltes Tor habe ich beim MSV seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Und ja, du merkst auch ein wenig Begeisterung und Überschwang in meiner Stimme. Also das ist halt echt teilweise sehr fähig in letzter Zeit. Also Stoppelkamp ist ja jemand, der diese Qualität hat, der sehr wuselig ist, schnell hart, zusammen mit einem Iljutschenko, der jetzt eben auch super beweglich ist und clevere Wege geht. Also da geht es auch echt immer was mit schnellen Kontern. Und darauf hoffe ich natürlich.
Ja, dann müssen wir natürlich aufpassen, dass ihr da nicht zu viele bekommt. St. Pauli hat ja am Montag sehr, sehr viele Konter gegen Nürnberg fahren dürfen, hat die dann einfach nicht für sich nutzen können, nicht gut ausspielen können. Ja. Und deswegen ging das Spiel dann am Ende auch folgerichtig 0-0 aus, weil Nürnberg aus 70% Ballbesitz letzten Endes nichts machen konnte, weil man eben mit massierter Defensive im Prinzip auch zwei starke Innenverteidiger, zwei Defensive davor, dann nicht den Weg in den Strafraum so richtig hineinfahren. Wie froh ist man beim MSV Duisburg, dass Michael Ishak jetzt verletzt ausfällt, nachdem der ja im Hinspiel den Dreierpack gegen Duisburg geschnürt hatte und damit seinen Lauf eröffnet hat?
Naja, ich muss ja sagen, also ich meine, wir sind uns ja einig, dass das Hinspiel wirklich ein Freakspiel war und da habt ihr, glaube ich, 7 oder 8 Mal aufs Tor geschossen und 6 Mal getroffen und man konnte bei keinem Tor irgendwie unserem Torwart Marc Flecken einen Vorwurf machen. Sowas wiederholt sich ja eigentlich normalerweise nicht und ich finde es auch ganz gut, dass wir jetzt hier in diesem Vorgespräch, also im Vorfeld der Partie am Sonntag, das erwähnen, aber dass es im Kreis der Mannschaft, also beim MSV jetzt, eigentlich kein Thema ist, jetzt irgendwie zu sagen, wir müssen uns dafür revanchieren oder das Hinspiel spielt noch eine Rolle, weil man so ganz klar diesen Cut hatte nach der Länderspielpause und jetzt eigentlich eine ganz andere Mannschaft ist. Und man sagt, es war sogar eigentlich eher heilsam und hilfreich, dass wir da so die Bude vollgekriegt haben. Ja, und was jetzt, also nochmal der Hinweis darauf, wir haben jetzt am häufigsten zu Null gespielt. Ich glaube, dass wir echt eine relativ stabile Defensive haben, auch wenn wir jetzt in den letzten beiden Heimspielen 5 Tore kassiert haben. Insofern ist es, glaube ich, uns relativ egal, wer spielt. Also da ist jetzt keine große Erleichterung zu spüren.
Okay, dann bin ich gespannt, was uns am Sonntag erwartet. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns das Tabellenphänomen MSV Duisburg etwas näher gebracht hast. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel Glück beim Klassenerhalt. Ich denke, die 6 Punkte sollten in den verbleibenden 11 Spielen auf jeden Fall noch drin sein.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wo der Weg für Nürnberg und für Duisburg hinführt. Vielen Dank nochmal an Trainer Bade, der sich hier mit mir unterhalten hat. Und dann gibt es natürlich nächste Woche, auch die Analyse hier auf meinsportradio.de zum Spiel gegen den MSV Duisburg hier bei Total Beklubbt. Und dann hören wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportRadio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.